HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler und Mariella Milkova. Er ist der, der uns die wunderbare Welt des Fußballs erklärt und in seiner Comedy-Rubrik den Fußballzirkus so richtig auf die Schippe nimmt, Arne Zeigler. Er ist Fußballjournalist, Moderator, Werder Bremen-Fan und dort Stadionsprecher und er schreibt auch Bücher über Fußball. Die Bundesliga-freie Zeit überbrückt er jetzt, na klar, mit ganz viel WM-Gucken. Wie schaut er auf die deutsche Mannschaft? Ist Fußball für ihn immer nur komisch oder auch eine ernste Sache? Und hat er schon alle Panini-Bildchen zur WM in Russland gesammelt? Das wollen wir wissen von unserem fußballverrückten Kollegen Arne Zeigler jetzt hier in hr-info, das Interview.
Arne, ich habe den Boateng, den kannst du haben, wenn du mir den Reus und den Neuer gibst. Wollen wir tauschen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich habe schon alle. Was kriege ich denn jetzt für meine Bilder, wenn du die
Boateng
brauchst?
Oder Glitzer-Boateng von Rewe oder von einem anderen Supermarkt? Nee.
Okay. Diese Bilder, die in den Schokoriegeln drin sind, das ist dieses Jahr ein ganz schwieriges Thema, weil die sind nur in den megagroßen Packungen drin. Da habe ich bis jetzt noch keine.
Aber du bist ja tatsächlich ein sehr leidenschaftlicher Panini-Fußballbildchensammler. Was kostet dich dann jetzt das Ganze bei der WM? Hast du mal durchgerechnet?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal war es lästig, weil es waren so viele, fast 700 Bilder, die man brauchte, weil so viele Mannschaften wie noch nie dabei sind bei dieser WM. Ich rechne das lieber nicht aus. Ich weiß, was mich viel mehr gestört hat, war die viele Arbeit. Also du musst im Prinzip eine Woche Urlaub nehmen, um diese Bilder alle einzukleben und das war
blöd. Und du kaufst sie ja immer gleich kistenweise, ne?
Ich kaufe immer am Anfang eine Kiste und versuche dann den Rest übertauschen und so zu vermitteln.
Okay.
Es gab ja in deinem Leben schon mal eine Panini-Krise. Was ist da passiert?
Eine Panini-Krise gab es?
Ja, da waren doch ganz viele Bilder aus deiner Jugend plötzlich verschwunden und verschollen. Und die musstest du alle nachkaufen.
Ach so, das ist die Krise, ja. Nein, ich habe irgendwann tatsächlich, bin ich meiner gesamten Sammlung verlustig gegangen und habe dann über viele, viele Umwege mir das alles wieder beschafft, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens, meiner Jugend, meiner Kindheit. Das erste Panini-Album ist von 1970, aber seitdem habe ich alle.
Wow.
Und auch alle Konkurrenzfirmen. Es gab am Anfang auch manchmal zwei oder drei verschiedene Alben von verschiedenen Firmen. Das ist also schon alles sehr aufwendig gewesen.
Wow. Also so viele Hefte habe ich nicht. Ich habe ein Sammelheft und in dem ist sogar noch Leroy Sané und Sandro Wagner sind da auch noch dabei. Die fahren jetzt aber beide nicht mit nach Russland. Hat Jogi Löw trotzdem den besten Kader zusammengestellt? Was meinst du?
Ich stelle bei mir so ein gewisses Urvertrauen fest, dass der schon weiß, was er tut. Also ich weiß noch ganz genau, vor 4 Jahren gab es absurde Diskussionen, dass wir ja alle maximal die 3 Vorrundenspiele schaffen und danach sofort nach Hause fahren, weil Jogi Löw keinen richtigen Stürmer mitgenommen hat und nach der Vorrunde ist sowieso Schluss und maximal Achtelfinale, aber dann geht es nicht weiter. Und dann sind wir Weltmeister geworden, haben 7-1 gegen Brasilien gewonnen. Also ich glaube schon, dass der einfach einen Plan hat von dem, was er macht. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die wir normalsterblichen Fußballfans nicht mit ihm teilen. Der hat einfach auch Kriterien, die wir nicht durchschauen. Also Dinge, wonach der seine Spieler aussucht. Und das hat im Übrigen nicht, weil dieses dann immer sehr schnell genannt wird, damit zu tun, dass irgendein Spieler zu unbequem ist oder zu sehr seine Meinung gesagt hat. Das sind einfach sportliche Dinge, die einem gewissen Gesetz gehorchen, dass er für sich oder dass das Team für sich im Kopf hat und das wir nicht so ganz nachvollziehen können.
Und wir wollen jetzt mal abklären, wie guckst du eigentlich auf die deutsche Mannschaft? Und wir haben da so eine schnelle Frage-Antwort-Runde für dich vorbereitet.
Ja.
Einfach Sätze, die du vervollständigen müsstest, bitte. Hier kommt Nummer 1. Die meisten Tore schießt?
Marco Reus.
Am schönsten Fußball spielt?
Ein Spieler, der am schönsten Fußball spielt?
Genau.
Ja, von unseren.
Marco Reus.
Es wird langsam langweilig. Mhm. Der beste Stratege ist?
Mats Hummels.
Das größte Comedy-Potenzial hat?
Oh.
Also für dich wichtig?
Ja, ich mag eigentlich Manuel Neuers trockene Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht vielleicht Comedy-Potenzial, aber ich mag die Art und Weise, wie er ist.
Okay. Mexiko, Schweden, Südkorea, das sind die Gegner der Vorrunde. Sollte machbar sein für den amtierenden Weltmeister, oder?
Ja, sonst brauchen wir nicht hinfahren. Also wenn man bei der Vorrunde schon sagt, ist eher nicht machbar, dann sollte man es lassen.
Ich würde auch sagen, es ist schwierig. Mexiko ist gut.
Ja, dann kommt auch, es gibt keine schwachen Gegner mehr.
Genau,
ne?
Als nächstes, wollte ich jetzt sofort, als nächstes sagen.
Sofort hinterher. Nein, das wird, natürlich ist es kein Spaziergang. Also ich glaube, Mexiko wird schon ein richtiger Prüfstein am ersten Spieltag der deutschen Mannschaft. Aber ich glaube trotzdem, am Ende sollte sich da die Qualität durchsetzen.
Wird das Spiel gegen Mexiko denn auch das interessanteste von den dreien Vorrundenspielen sein, deiner Meinung nach?
Ich weiß nicht, wie es jetzt normalen anderen Leuten geht, aber bei mir ist es so, dass ich wirklich jedes Spiel spannend finde. Ich werde auch, nachdem ich lange dachte, diese WM packt mich irgendwie nicht, ich werde mich auch bei Russland gegen Saudi-Arabien vor den Fernseher setzen, aufgeregt sein am Anfang. Also insofern, sobald eine WM losgeht und es ernst wird, finde ich eigentlich jedes Spiel spannend.
Okay, und wenn du jetzt mal das Gesamtbild anguckst, also alle Mannschaften, die dabei sind, was würden die härtesten Gegner sein für Deutschland? Welche sind bei dir ganz weit vorne?
Also ich habe wie so viele Menschen den Spielplan durchgetippt, das muss man ja machen, wenn man gefragt wird, wer wird Weltmeister, wer kommt ins Finale und so weiter. Bei mir kam am Ende ein Finale Deutschland-Frankreich raus und ein Spiel um Platz 3 Brasilien-Spanien. Wir wissen aber alle aus Erfahrung, dass das nie so weit kommt, weil immer eine gute Mannschaft in der Vorrunde schon scheitert und eine dann irgendwie im Viertelfinale einen schlechten Tag hat. Aber das sind für mich die Mannschaften, die normalerweise durchmarschieren, wenn alles ganz normal läuft. Dann gibt es den klassischen Außenseiter-Tipp Belgien, die dann aber eigentlich immer abschmieren, wenn alle sagen, oh, diesmal aber Belgien. Die waren sogar schon mal kurz Platz 1 der Weltrangliste, das wissen viele gar nicht. Also die werden auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Ein lustiges Thema ist immer England, bei dem man immer denkt, sie müssten eigentlich mal und dann wird es doch nie was. Portugal als Europameister mit Cristiano Ronaldo ist auch ein interessantes Thema. Aber ich glaube am Ende die großen vier, Deutschland, Frankreich, Spanien, Brasilien.
Sag mal, was du gerade alles gesagt hast, so Frankreich und so weiter, sind das so die Traumgegner für die Deutschen aus deiner Sicht? Oder ist es tatsächlich sauschade, dass Holland und Italien nicht dabei sind? Waren ja fast immer meine Lieblingsspiele.
Ja, vor allem die beiden sind ja sehr unterschiedlich. Gegen Holland haben wir ja alle wichtigen Spiele gewonnen und gegen Italien alle wichtigen Spiele verloren. Insofern, das waren immer tolle Länderspiele, aber es ist natürlich nicht von Nachteil, dass zumindest Italien, die Deutschland nun nicht so gut liegen, dass die diesmal nicht dabei sind. Natürlich ist es schade um jedes gute Team, was nicht bei der WM ist. Da hält sich auch meine Häme in Grenzen. Ich hätte gerne Holland gesehen, ich hätte auch gerne Italien gesehen. Man kann auch das Ganze weiterdrehen und sagen, wenn Brasilien und Argentinien und Spanien nicht dabei wären, wäre es noch leichter für Deutschland. Aber das würde ja irgendwann keiner mehr sehen wollen. Also wir wollen schon die besten Mannschaften haben und da hätten die eigentlich dazu gehört.
Ja. Mal ehrlich, Arndt, du hast ja gerade schon gesagt, du schaust dir so gut wie jedes Spiel an. Schaust du dabei auf die Mannschaften eher aus sportlicher Sicht oder guckst du drauf, was da für deine Kolumne die wunderbare Welt des Fußballs dabei rumkommen könnte?
Für mich ist dies ja ungewohnt, dass ich anders als bei zurückliegenden Gelegenheiten nicht so viele Kolumnen machen werde. Also im Moment ist es sogar überhaupt noch nicht klar, wie viele ich mache und ob ich überhaupt welche mache, weil ich werde es in diesem Jahr nicht schaffen, jeden Tag eine zu machen, aufgrund anderer Verpflichtungen. Das habe ich früher gemacht, dass wirklich während eines Turniers ich komplett verelendet bin, weil ich mich jeden Tag von früh bis spät bei viel Fastfood und Döner vom Türken um die Ecke bei mir vergraben habe. Und
Halle, du hast Frau und zwei Kinder.
Hatte. Nein, also ich weiß nicht, ob es daran, aber das ist auf jeden Fall.
Kein schönes Bild entsteht hier.
Die Kinder habe ich tatsächlich immer noch. Und es ist wirklich so, dass ich dann wirklich mich vergraben habe und nichts anderes gemacht habe, als jedes Fitzelchen von Berichterstattung zu schauen. Das ist gleichzeitig eine große Freude und ein großes Elend, sich das antun zu müssen. Und dieses Jahr mache ich es nicht ganz so schlimm. Ich werde mir jedes Spiel angucken und auch die Berichterstattung. Und wenn ich merke, boah, da war jetzt genug dabei, dann werde ich mich abends noch hinsetzen, eine Kolumne machen, aber diesen totalen Druck mache ich mir nicht mehr. Und wenn du auf die Kolumne im Radio abzielst, Mariella, dann muss ich sagen, bei mir hat sich das komischerweise so entwickelt oder vielleicht auch ganz logisch, dass ich dadurch, dass ich hauptsächlich fürs Radio gearbeitet habe, so viele Jahre, fast mehr zuhöre als zugucke manchmal. Was für manche Leute komisch ist, die mit mir ins Spiel gucken, weil ich dann immer genau den Kommentator hören muss und genau zuhören will und deswegen zum Beispiel auch es nicht mag, Spiele in der Kneipe zu gucken, wo der Ton nur so halb auf ist oder so. Ich mag auch kein Public Viewing. Ich muss das irgendwie in Ruhe zu Hause gucken und gut zuhören können.
H-Info, das Interview mit Arndt Zeigler, den Sie alle hierher kennen.
Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.
Genau, daher kennen wir den alle. Aber er ist auch noch Werder Bremen-Fan, dort Stadionsprecher, Buchautor, Radiomoderator und er macht auch noch sowas hier.
Wenn möglich, dann holen wir den Cup.
Wir gewinnen.
Wenn nicht, reisen wir wieder ab.
Das ist ja ärgerlich.
Doch eins steht fest, zumindest beinahe, eventuell vielleicht.
Ja, er ist es. Arndt Zeigler singt auch seinen Song für die WM 2014. Das hat ja auch geholfen. Arndt, ist das tatsächlich so, dass alles, was du machst, mit Fußball und Humor zu tun hat?
Nee, nicht alles. Ich habe auch eine Musiksendung hier bei Radio Bremen, bei Bremen 4, jeden Dienstagabend. Die heißt Zeig das wunderbare Welt des Pop. Und die ist fußballfrei. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das ist meine zweite große Leidenschaft. Ich bin leidenschaftlicher Musiksammler. Da geht also ein Großteil meines Geldes dafür drauf. Und fahre viel rum und höre Musik und lese englische Zeitschriften und recherchiere im Internet und fahre auf Konzerte. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass es eben wirklich nicht nur Fußball ist.
Es entsteht gerade so ein Bild vor meinen Augen, deine Wohnung mit ganz vielen Regalen, da stehen diese ganzen Sammelhefte drin und nebendran die ganzen Schallplatten und dann noch CDs. Also ist so? Sieht das so aus?
So sieht das aus. Genau so.
Aber man kennt dich ja eigentlich mehr so als Fußballmensch. Hast du dir diese Jobs rund um das Thema Fußball extra so ausgesucht, dass du immer so ein bisschen Fan sein darfst und auch so ein bisschen der kleine Junge?
Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist mir aber im Nachhinein erst klar geworden, dass ich wirklich, ich habe irgendwann mal wirklich ein Bewerbungsgespräch gehabt beim WDR in der Sportredaktion. Und das war ganz früher mal so mein Kindheitstraum, Sportreporter in der Bundesliga in einem Stadion zu sein. Und dann habe ich in diesem Bewerbungsgespräch gesessen mit der Kollegin Sabine Töpperwien, die Chefin ist des WDR Sporthörfunks, und habe gemerkt, ich will das gar nicht.
Das sind immer die besten Bewerbungssituationen.
Ja, ich habe währenddessen gemerkt, ich war dann auch ganz locker in dem Gespräch und wahrscheinlich war ich auch nicht schlecht. Und als die beim WDR gerade überlegt haben, ob ich einen guten Eindruck gemacht habe oder nicht, habe ich denen gesagt, Leute, ihr braucht gar nicht weiter, ich möchte es, glaube ich, eigentlich gar nicht.
Würdest du denn von dir sagen, dass du ein Fußball-Nerd bist? Ich weiß von dir, du nimmst am Wochenende alle Sportsendungen auf, guckst so etwa 25 Stunden mindestens Berichterstattung, um dir dann die besten Schnipsel und Töne rauszusuchen, die du ja brauchst für deine Fußball-Kolumne. Ist da so ein Stück Fanatismus auch mit dabei?
Also, das ist für mich selbst schwierig zu sagen. Einerseits hast du völlig recht. Es hat natürlich aber auf der anderen Seite auch mein Beruf mit sich gebracht, dass ich das alles so mache. Auf der anderen Seite ist es so, dass mir Fanatismus und das Ganze sich echauffieren und diese Empörungskultur, die oft mit Fußball zu tun hat, eigentlich total zuwider ist. Also ich versuche eigentlich immer, Sachen in die richtige Relation zu bringen. Wenn ich merke, Leute regen sich gerade etwas zu sehr auf oder Leute fordern rollende Köpfe oder Leute wollen Trainer weghaben. Ich habe da zwar auch immer meine Meinung, aber ich bin eigentlich eher jemand, der versucht, ja, immer alle Seiten zu... Ich versuche, ein Fußballversteher zu sein. Und ich versuche wirklich, Leute verstehen zu wollen, auch wenn die gerade von allen Leuten angefeindet werden. Versuche ich zu gucken, warum ist das gerade so und muss das so sein und ist das richtig? Und ich bin kein Freund von Shitstorms und ich bin kein Freund von Kampagnen gegen irgendwelche Spieler und ich bin auch kein Freund davon, das Internet vollzuschreiben, wenn Jogi Löw Leroy Sané nicht mit zur WM nimmt und seitenlangen Artikel zu schreiben nach dem Motto, ist der bescheuert, wie kann er nur? Also das ist vielleicht der Faktor am Nerdsein, der mir ein bisschen abgeht.
Das hört sich so an, als würdest du sehr viel nachdenken. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, das hieß, ich habe mehr in meinem Kopf, als ich möchte. Ist das so?
Darüber muss ich erstmal nachdenken. ja, es ist natürlich so. Das ist wahrscheinlich aber auch sehr nerdig, dass man als Fußballfan ganz, ganz oft sich Zeug auf die Festplatte im Gehirn geschafft hat, was man wirklich entweder nie wieder braucht oder was plötzlich aus irgendeinem Grund wieder da ist. Das kommt mir für meine Fernsehsendung übrigens sehr zugute, dass ich ganz oft den Kollegen in der WDR-Redaktion, in der Sportredaktion Rechercheaufträge gebe und sage, sag mal, mir ist gerade eingefallen, ich habe mal mit 14 eine Sendung gesehen, es war Peter Alexander als Showmeister, da sind mehrere Fußballer aufgetreten, die haben das und das gemacht. Kannst du mal gucken, ob du was findest? Oder mir fallen Formulierungen ein, die irgendein Reporter in einer Länderspielübertragung 1982 benutzt hat, wo ich sage, können wir das mal raussuchen, das könnte ich gebrauchen. Es ist auch so, dass das ist der Faktor an Fußballfans, den Nicht-Fußballfans oft nicht verstehen. Man orientiert sich auch sehr an Fußballereignissen. Also ich weiß ganz genau, was ich dann und dann gemacht habe, wenn ich ungefähr weiß, welches Fußballereignis darum herum war. Ich kann mich geografisch in Deutschland orientieren, weil ich weiß, welcher Fußballverein in welchem Verband spielt. Also das ist schon etwas schräg, das gebe ich zu.
Also ein wandelndes Fußballlexikon. Wie ist denn eigentlich deine wunderbare Welt des Fußballs entstanden ursprünglich?
Die Radio- oder die Fernsehvariante?
Naja, es fing ja mit dem Radio an, ne?
Das mit dem Radio war folgendermaßen. Ich war hier bei Bremen 4, einer der wenigen fußballaffinen Menschen in der Redaktion. Und eigentlich hat die Redaktion nach irgendwas Buntem gesucht, was so Woche für Woche laufen kann, was mit Fußball zu tun hat. Und dann habe ich erst eine Rubrik gehabt, die hieß Sporttipps zum Wochenende. Und es war genauso langweilig, wie es klang. Und ich habe dann versucht, es immer irgendwie ein bisschen aufzupeppen durch irgendwelche Archivsachen oder O-Töne. Und irgendwann war klar, diese Hinweise brauchen wir gar nicht, aber mach doch irgendeine Rubrik mit O-Tönen und bunten Sachen. Dann habe ich mit meinem Kollegen David Safir, der jetzt als Bestseller-Autor
genau.
viele Lorbeeren geerntet hat und mich hier in Bremen zurückgelassen hat, mit dem zusammen eine Serie angefangen, die hieß der Bundesliga Flashback. Das war dann eine Nachbetrachtung des Bundesliga-Geschehens vom Wochenende. Da hat uns dann aber irgendwann genervt, dass wir dafür immer am späten Sonntagabend, jeden Sonntagabend sitzen mussten. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen es bequemer, wir machen keinen Bundesliga-Flashback, sondern eine Vorschau. Und dann ist David irgendwann ausgestiegen, weil er sich zu höheren Berufen gefühlt hat, habe ich da auch allein zurückgelassen. Habe ich gedacht, okay, oh. Es ist ja eigentlich keine Vorschau und jetzt ist es mein ganz eigenes Ding. Jetzt nenne ich es, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs in Anlehnung an Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft.
Aha, okay. Sag mal, ist Fußball für dich eigentlich auch mal ein Ernst? Das Thema oder geht es nur um die komischen Seiten? So als Fan, und ich glaube, du bist ja auch ein echter Fan, gibt es ja so einiges, über das man sich aufregen könnte. Zum Beispiel, dass Geld jetzt doch die Tore schießt, dass Investoren Vereine kaufen, Tickets immer teurer werden, alles dem Kommerz geopfert wird, Autokraten sich mit der großen Fußballshow schmücken. Sind das Aspekte, mit denen du dich auch mal beschäftigst?
Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil ich finde, dass Fußball eigentlich nur dann wirklich einen richtigen Sinn erfüllt, wenn man ihn tatsächlich für sich in die gesunde Relation setzt. Sprich, das ist immer so meine Philosophie, Fußball ist einerseits nur Unterhaltung, die Spaß machen soll und die für viele Leute ein Lebensinhalt ist und die vielen Leuten den Alltag versüßt und viele Leute freuen sich eine Woche lang auf ein Spiel am Wochenende und gehen beschwingt zur Arbeit, wenn sie das Spiel vor sich haben. Also es muss schon was Unterhaltsames und Lockeres sein, aber auf der anderen Seite ist Fußball eben auch für viele Leute was ganz, ganz Wichtiges und was ganz Zentrales im Leben und die fühlen sich 3 Tage schlecht, wenn ihr Verein das wichtige Derby verloren hat und die fühlen sich noch schlechter, wenn sie Hamburger sind und ihr Verein gerade abgestiegen ist und dann fühlt es sich tatsächlich im Kleinen so an, als wenn jemand gestorben ist. Das ist eine Form von Trauer, die man verarbeitet, wenn der Verein gerade den Bach runtergeht, die man nicht abtun sollte. Und deswegen finde ich immer wichtig, einerseits sich immer klar machen, ist keine Religion und es geht auch nicht um Leben und Tod, aber es ist eine Sache, die das Wohlbefinden von Menschen ganz massiv beeinflusst und die für viele Menschen das Leben in Miniaturform darstellt und deswegen ist es trotz allem auch was sehr, sehr Wichtiges.
Wenn du darüber redest, dann merkt man natürlich auch deine Leidenschaft für dieses Thema. Wie sieht es aus? Fährst du zur WM nach Russland?
Nee, dies Jahr nicht. Ich war vor 2 Jahren im Dienst bei der Euro in Frankreich und ich habe gemerkt, und das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, mich packt die Nationalmannschaft nicht ganz so wie mein Verein. Ich würde mit meinem Verein überall hinfahren, wenn er ein wichtiges Spiel hat. Nationalmannschaft gucke ich gerne und begeistere mich auch, aber ich habe bei der Euro in Frankreich bei einem Vorrundenspiel der Deutschen im Stadion gesessen in Paris und habe gemerkt, das ist hier nicht meine Welt. Das ist um mich herum ein Publikum, das könnte auch jetzt gerade nahtlos am Ballermann so sitzen und Spaß haben. Die Leute saßen da mit ihren Atzenbrillen und saßen da und haben Hurra, Hurra, die Deutschen, die sind da geschrien. Und das war, ich wollte das Spiel sehen und ich wollte ein bisschen mich am Spiel erfreuen, aber darum ging es überhaupt nicht. Und das habe ich gemerkt, das war mir total fremd. Und deswegen, also Länderspielreisen mit Deutschland ist nicht so mein Thema.
Mhm. HR-Info, das Interview mit Arndt Zeigler. Arndt, zu jedem unserer Interviews gehört die HR-Info-Interview-Box und die machen wir jetzt mal für dich auf. Achtung. Und raus kommt ein kleiner WM-Wissenstest, ein kleiner Fußball-Wissenstest für den Sportreporter. Mhm. Erkennst du die Situation? Achtung.
Pass in die Mitte, Rivaldo lässt durch, Ronaldo schießt, und das ist die Entscheidung und das ist wahrscheinlich die Entscheidung.
Ich würde jetzt schätzen auf das entscheidende Tor im WM-Finale 2002 gegen Deutschland.
Brasilien, Deutschland, bravo.
Das war ja klar, wenn man das wandelnde Lexikon sowas fragt. Aber hier kommt unser zweiter Ton.
Okay.
Und da ist der Pfiff. Die Holländer von links nach rechts im Anstoß zu Kapitän Cruyff. Und der tritt an. Und jetzt wissen wir, dass er gegen Berti Vogt zu spielen hat. Und Elfmeter. Elfmeter in der ersten Spielminute für Holland.
Ja, das war jetzt aber ja noch leichter. Das Echt? War WM-Finale 74, erste Spielminute, Hoeneß foult Cruyff und Holland geht in Führung in der 2. Minute dann durch einen Elfmeter von Nesken. Es war übrigens an meinem Geburtstag, das Spiel.
Ach komm, schön.
Ja, dann, das ist ja klar. Das
okay, aber wir haben noch eins.
Das wird jetzt ganz
total
schwer.
Anspruchsvoll, pass mal auf.
Tim Wiese, der Unglücksrabe im rosa Hemdchen. Flanke nach innen. Jetzt macht er den entscheidenden Fehler. Fußball, du bist so grausam.
Das ist absolutes Pech. Ich sag, sowas passiert nur einmal in der ganzen Karriere, so eine Scheiße.
Tja, letzte oder vorletzte Minute in Turin beim Champions League Viertelfinalspiel Juventus Turin gegen Werder Bremen. kein schöner Moment für einen Werder-Fan.
Und welche Schuhmarke trug der Torwart damals?
Kappa.
Er weiß alles, okay.
Das können wir jetzt an dieser Stelle nicht belegen. Aber Arndt, wenn du solche Szenen hörst oder eben im Stadion miterlebst, kriegst du da immer noch eine Gänsehaut?
Irgendwie trug er gar nicht Kappa. Ich wollte nur ganz schnell irgendwas sagen.
Um Siehst du, ich wusste, dass du das nur vorgetäuscht hast.
Aber ich bin so ehrlich. Ne?
Und gibt's wenigstens so. Aber war gut,
Ja, das war, also das meine ich ja mit, dass Fußball eine große Bedeutung hat. Man vergisst solche Momente nicht. Also ich weiß ganz genau, im Positiven wie im Negativen, es gibt Momente, wo du mit deinem Verein feierst oder leidest, die wirst du nie in deinem Leben vergessen. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie meine Abi-Abschlussfeier war, aber ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe, als Werder Bremen zum ersten Mal in meinem Leben deutscher Meister wurde und wie der Tag verlaufen ist und wie ich mich gefühlt habe. Also das sind Sachen, die tatsächlich eine Dimension haben, die auch nicht Fußballfans nicht verstehen können.
Aber was würdest du sagen, wo liegt der Kern dieser Faszination? Was ist das? Ist das vor allen Dingen Emotion? Ist das, dass man so direkt angefasst wird? Wie ist das bei dir? Um das mal zu erklären, Leuten, die so staunend auf Fußballfans gucken.
Ja, es sind viele Teilaspekte. Also ich freue mich zum Beispiel schon wieder, ich mache im Juli relativ viel Urlaub, um mich von der Saison zu erholen und für die nächste den Akku ein bisschen aufzuladen. Und was eben auch schwer nachvollziehbar ist für Leute, die mit Fußball nicht infiziert sind, ist, du kannst irgendwo auf der Welt irgendwo hinkommen und wenn du irgendwen triffst, wo du weißt, der ist Fußballfan, kannst du dich mit dem 3 Stunden unterhalten. Kann ein völlig fremder Mensch sein, ist kein Problem. Mit dem redest du den ganzen Abend durch. Das ist so eine Anknüpfung, die hast du nicht, wenn du Theaterenthusiast bist oder wenn du Musikliebhaber bist. Das hast du nicht in der Konsequenz. Und es ist vor allem so, du bekommst unheimlich viel vom Fußball für dich. Du kannst unheimlich viel ableiten. Du bekommst eben wirklich das Leben in Miniaturform. Du bekommst Triumphe mit. Du kannst dich mit deinem Verein freuen. In meinem Fall ist es so, dass ich einem Verein nahestehe, der hat auch schon mal ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und musste da in einem baufälligen Stadion spielen und hat eine ganze Saison gespielt gegen Lüdenscheid und Erkenschwick und Solingen und Rot-Weiß Oberhausen. Und wenn du dann aber den Verein auch in Spielen gegen Juventus Turin erlebst und dich dabei bist, wenn der Verein die deutsche Meisterschaft gewinnt, das ist eine spannende. Das ist so schön, sowas mitzuerleben. Das sozialisiert dich so sehr auf eine so angenehme Art und Weise, dass das einfach was sehr Tiefgehendes ist.
Werder Bremen im Augenblick auf Platz 11 der Bundesliga-Tabelle, um nochmal sozusagen bei dir so eine Emotion zu erzeugen.
Platz 11 ist jetzt für Emotionen gar nicht so gut geeignet.
Ah ja, aber es könnte schlechter sein. Es könnte
für die letzten Jahre nicht so schlecht jetzt.
Bietet der Fußball auch ein Stück weit so eine heile Welt mit klaren Regeln und großen Vorbildern, in die man sich so reinretten kann, wenn alles andere drumherum gerade so ein bisschen wackelig und unsicher ist?
Leider sind die klaren Regeln und die Vorbilder auch ein bisschen wackelig und unsicher. Also die klaren Regeln in Zeiten des Videoassistenten sowieso, da weiß man ja ohnehin nicht mehr, was man mit Regeln noch anfangen kann. Vorbilder weiß man auch immer nicht, ob nicht, wenn man einen Spieler sein Leben lang vergöttert, irgendwann rauskommt, dass der irgendwie in irgendwelche Briefkastenfirmengeschäften auf Panama verwickelt ist. Es ist so, dass der Fußball, glaube ich, insofern eine Verlässlichkeit bietet, als man wie in der Natur weiß, es geht jede Saison immer wieder im August los und es endet dann immer wieder im Mai und auch wenn ich das jetzt alles furchtbar verkacke, kann ich darauf hoffen, dass in der nächsten Saison alles dann irgendwie wieder besser wird. Der HSV, um den als Beispiel zu nehmen, hat das Schlimmste hinter sich, was die HSV-Fans sich je vorstellen mussten und lange nicht vorstellen konnten. Die sind abgestiegen und die wissen jetzt ganz genau, in der zweiten Liga geht es von neuem los. Sie haben einen guten Trainer, sie haben ein paar gute Leute geholt und eigentlich ist das Leben wieder in Ordnung. Also man hat eine ganz schlimme traumatische Erfahrung gemacht als Fußballfan und denkt aber nach vorne und hat vielleicht schon wieder Bock auf eine zweite Ligasaison, die man noch nie erlebt hat. Das ist alles so, man kriegt immer wieder eine zweite Chance im Fußball und eine dritte und eine vierte meistens auch. Das Einzige, wo es nicht funktioniert, ist, wenn man mal irgendwann einem Verein nahestand, der in Grund und Boden gewirtschaftet wurde und verschwunden ist. Es gab mal Vereine wie Union Solingen, die haben mal in der zweiten Liga gespielt, den Verein gibt es nicht mehr.
Rot-Weiß Essen
spielt immerhin noch in der vierten Liga, aber das ist tatsächlich so, dass wirklich, wenn man das als Lebensinhalt hat und man muss dann durch ein tiefes Tal gehen, dann ist das schon eine Probe und da bleiben dann wirklich nur die Leute übrig, die den Verein richtig gern haben.
Das ist dann eine Lebensaufgabe. Vielen Dank, Arndt Zeigler. Das war HR Info, das Interview mit
Mariella Milkova
und Stefan Büchler. Den Podcast dieser Sendung finden Sie bei uns online, hrinforadio.de.